Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Es ist wieder Zeit für ein Quartals-Update mit Peter Vosshage von Pflegemarkt.com. Peter, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Es ist schon wieder ein Quartal rum. Wir sitzen hier wieder, haben sehr viel zusammengetragen, ist viel passiert. Wir freuen uns auf die Folge.
Ja, also und vielleicht auch für alle anderen kurz die Info, gerade passiert ja hier im Podcast ein bisschen weniger. Wir tüfteln aber im Hintergrund schon daran, denen ein bisschen ein neues Konzept zu geben und Co. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen. Wir arbeiten mit Hochdruck dran, dass wieder mehr Folgen rauskommen. Und jetzt starten wir aber erstmal ins Quartals-Update und zwar mit einer kleinen Korrektur, Peter. Wir lagen im letzten Quartals-Update nämlich ein bisschen falsch bei einer Sache, nämlich beim Thema Gesundheitsminister oder besser gesagt jetzt Ministerin. Wir gingen noch vom lieben Tino Sorge aus, hätte mich sehr gefreut als Sachsen-Anhaltiner. Es ist nämlich die liebe Nina Warken geworden, nicht Tino Sorge. Also hier an der Stelle nochmal Entschuldigung für die Fehlinformation letztes Mal. Wir geloben Besserung. Aber starten wir mal rein mit den anderen News vom zweiten Quartal. Ja, eine Sache vielleicht beim Thema Personalmanagement, die mich sehr gefreut hat, als ich das auf LinkedIn gelesen habe. Jenny Textor, ehemals Corian, war auch letztes Jahr bei uns auf dem Pflegedigital Summit mit dabei, hat eine neue Position und ist jetzt CHRO, also Chief HR Officer bei NewCare. Und NewCare war ja auch im letzten Podcast unter anderem hier schon Thema, ne?
Genau, Herr Mitzenheim ist ja gewechselt von NewCare und NewCare hat sich gut entwickelt die letzten Jahre, hat, glaube ich, wie alle einige Herausforderungen vor sich. Insofern wünschen wir der Jenny viel, viel Erfolg. Sie war ja auch letztes Jahr auf dem Summit und hoffen, dass das eine schöne Herausforderung für sie wird.
Was ist personaltechnisch noch passiert, Peter? Was ist dir hängen geblieben?
Ja, der Markus Mollig hat bei LinkedIn geschrieben, dass er die Vidacura verlässt. Der Markus Mollig hat die WH-Care mit aufgebaut, damals an Vidacura verkauft und ich fand eine schöne geschichtliche Anekdote. Als ich in die Pflege kam, da ist Aluheim gerade gewachsen und hat stark zugekauft, heute der größte Betreiber in Deutschland. Und der Alois Mollig, Alois sein Pflegeheim, das Aluheim, war die erste Einrichtung von dem heutigen Aluheim. Und das fand ich, wie gesagt, eine Geschichte, die wenige wissen und die mir da damals schon imponiert hat. Und der Markus Mollig hat die Branche geprägt und prägt sie auch weiterhin, denke ich. Und schöne Geschichte, eine schöne Erfolgsstory. Und wir wünschen Herrn Mollig weiterhin alles Gute.
Ja, als du mir das im Vorgespräch erzählt hast, ich wusste es zum Beispiel auch nicht. Ich kannte die Info auch nicht. Also sehr, sehr spannend. Was auch spannend ist, die Vivo-Gruppe hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden bekommen, nämlich Dr. Christian Ferg. Ich war ja auch zuletzt bei den Vivo-Park-Gesprächen, durfte dort moderieren. Es war auf jeden Fall kleines Branchentreffen in Bad Driburg. War eine schöne Veranstaltung. Und Peter, da mal die Frage der Dr. Christian Ferg. Ihr habt jetzt, das habe ich auch bei LinkedIn gesehen, das mir vorher gar nicht gezeigt gehabt, ihr habt so ein Top-CEO-Reichweiten-Ranking gemacht in der Pflege. Ist der da irgendwie mit drauf? Ist er überhaupt auf LinkedIn? Ich habe gar nicht vorher geguckt.
Das weiß ich gar nicht, aber wir haben ja nur die Betreiber bei der Reichweite. Und das haben wir das zweite Mal in Folge gemacht. Das kam letztes Jahr schon recht gut an, aber es gab noch einige Verzerrungen, weil das kennst du besser als ich, dass die reine Followerzahl nicht das Entscheidende ist, sondern die Interaktion. Und die haben wir dieses Jahr mit reingerechnet und Herrn Mitzenheim, Herr Hehner ganz vorne mit dabei. Und ich glaube, dass die Relevanz von Social Media aufgrund der ganzen KI-Systeme, ne, dass KI-Systeme heute, die viele Fragen beantworten, die Leute weniger googeln, wenn man so möchte, und die Social Media Reichweite eben wichtig ist, um seine Botschaften zu transportieren. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man letztendlich Reichweite bei der Geschäftsführung hat, bei den Unternehmen hat. Und du weißt es auch, bei LinkedIn kommen die Inhalte von Personen besser an als die von Firmen. Das sehen wir jeden Tag. Und von daher ist das sehr, sehr wichtig. Und die Marketingabteilung und Business Development Abteilung finden das ein sehr wichtiges Ranking und das hat sehr gute Resonanz erzeugt.
Ja, und ich finde es ja schön, dass immer mehr Pflegebetreiber erkennen, dass LinkedIn als Plattform für so eine Personenmarke wichtiger wird. Du hast ja selber schon gesagt, also jetzt da über Firmenprofile, Unternehmensprofile zu posten, da gewinnst du keinen Blumenkasten mit, ehrlich gesagt. Also das habe ich ja auch selber festgestellt. Ich habe das ja auch alles über mein privates Profil. Und generell bei Gründern ist das eh so ein Ding, dass die natürlich die Gründergeschichten und die als Gesicht der Firma sich da nach außen hin präsentieren. Das mache ja nicht nur ich so, das machen auch Christoph Kugelberger von Bringdiesel oder Judith Ebel von Supernurse oder auch Schmidtberger Zwillinge von Voice, so ganz, ganz klar. Und ich finde es schön, dass jetzt auch die Betreiber das immer weiter für sich entdecken, ne? Und der Firma damit ein Gesicht geben. Und es hat eigentlich weitestgehend nur Vorteile, sieht man ja auch in anderen Branchen.
Genau. Und wir merken das bei vielen unserer Themen, ob das Top 40 ist, ob das dieses Ranking ist. Die Marketingabteilungen, die das natürlich hauptsächlich dann orchestrieren, nutzen das viel, viel stärker und auch die Reichweite der einzelnen Profile sind viel, viel größer geworden. Auch eine Aloheim hat heute eine relativ hohe LinkedIn-Followerzahl für eine Pflegeeinrichtung, weil natürlich ist das nicht das, was die Leute auf LinkedIn als erstes verfolgen, sondern natürlich sind es oft die Technologieunternehmen, die ganzen Zeitungen, Newsquellen und von daher so 5.000 Follower, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wir haben so 5.200 knapp, das war richtig harte Arbeit und die Interaktionsrate ist auch nicht die, die man sich immer wünscht. Man gibt sich sehr viel Mühe mit vielen Inhalten und manchmal klappt es und manchmal denkt man, das war viel Arbeit und ich kriege 20 Likes, das war jetzt nicht das, was ich mir erhofft habe und das ist manchmal frustrierend und wenn es klappt, freut man sich natürlich ganz toll und es ist halt extrem wichtig, weil es eine eigene Reichweite ist, die ich über Google heute nicht mehr so einfach bekomme, auch über andere Kanäle nicht und deswegen ist das immer wichtiger, es ist mehr oder minder kostenlos, man braucht kreative Ideen und dann kann man da auch oben mitspielen und das nutzen sehr, sehr viele mittlerweile.
Ich muss mal gucken, wie viel Follower ich habe. Habe ich denn überhaupt hier? 8.391. Ja, auch gut. Ich müsste nur mal wieder mehr posten.
Super. Und genau, vielleicht News aus dem politischen Kontext auch, was natürlich viele Pflegeeinrichtungen gerade bewegt. Wir haben in Schleswig-Holstein jetzt neu eine Prämie für internationale Pflegekräfte. Riesenthema. Sind sich alle einig, dass wir unsere Lücke, die wir haben, wir wollen nicht selber schaffen. Insofern haben wir da ein positives Signal, was andere Bundesländer, so wie man hört, auch aufgreifen werden. Man kriegt eine Pauschale von 12.500 Euro, wenn man nachweist, dass man die aktuellen Kriterien, das sind vor allem, geht es da um Qualitätskriterien bei der Sprache, beim Sourcen der Pflegekräfte und dass man ein Integrationskonzept hat am Ende. Dafür ist das Geld da. Man kann das bei der Pflegesatzverhandlung mit einpreisen. Und sollte das Geld dann auch eben für die Integration nutzen. Vielleicht können wir da beim nächsten Mal noch stärker drauf eingehen. Ich weiß, die Diakonie Michelshofen hat da sehr positive Erfahrungen gemacht. Ich habe versucht, vorher zu schaffen, mit der Kirsten zu sprechen. Das haben wir nicht hingekriegt, aber ich kann da auf jeden Fall berichten, weil das ist etwas sehr unbürokratisch, so wie es aktuell gehandhabt wird, so wie es aktuell aussieht. Und ich glaube, das ist ein guter Wink für die Zukunft.
Das denke ich auch. Kommen wir mal zu den nicht so schönen Nachrichten. Also zwei Insolvenzen haben uns doch recht geschockt ist das falsche Wort, muss man dazu sagen. Nach 2023 schockt einen so langsam eigentlich nichts mehr. Aber es gab doch zwei größere Insolvenzen jetzt im letzten Quartal, die bekannt wurden. Die erste davon ist Argentum.
Genau, ehemals DPUW, ehemals Amonea und jetzt Argentum. Ich habe mir die Geschichte nochmal angeguckt. Ist eine lange Geschichte, mehrere Investoren, die sich dort versucht haben und relativ großer Betreiber natürlich. Das ist für unsere Branche immer kein gutes Signal, wenn so große Betreiber in die Insolvenz gelangen. Das hatte ich mehrfach schon berichtet. Wir kriegen immer mehr Anfragen von Betreibern, die mit Banken Probleme haben, die zeigen müssen, dass die Pflege weiterhin zukunftsfähig ist, dass sie Geld verdienen kann, weil nur wer Geld verdient, der kann auch Zinsen zahlen und Tilgung. Und von daher ist bei Argentum sind gerade neue Geschäftsführer, die Einrichtung dann in der Insolvenz begleiten. Es gibt Gespräche über die Einrichtung. Wir wissen nicht genau, was passiert. Ich schätze nicht, dass ihr Agentum so bleiben wird, wie sie heute ist, weil das wird nicht funktionieren. Von daher werden wir in der Zukunft hören, was da passiert, ob vielleicht Teile verkauft werden, ob einzelne Häuser geschlossen werden. Aktuell kann man noch nicht so viel sehen. Das sind Mutmaßungen und wir hoffen natürlich das Beste, dass der Betrieb weitergeht für die Mitarbeiter und natürlich auch für die Patienten, die
bewohnen. Ja, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass da auch nicht so viel Kapazität verloren geht. Und die zweite Insolvenz, die mich auch ein bisschen persönlich getroffen hat, war tatsächlich die Insolvenz von Kenby. Ja, also Gründer und ehemals Geschäftsführer Clemens Remy war ja auch bei mir im Podcast, war auf dem Summit, hat er letztes Jahr ein bisschen Einblick gewährt, wie Kenby läuft. Ich meine, das Besondere an Kenby ist ja, das ist ja eine total unübliche Gründungsgeschichte eigentlich für die Branche. Ne? Also da wird ein neuer Pflegedienst gegründet. Die haben in der Zwischenzeit mehrere 10 Millionen Euro an Venture Capital, also Risikokapital, das, was normalerweise Tech-Startups bekommen, ne, von Investoren erhalten. Und die Idee dahinter war ja, einen technologisch sehr effizienten Pflegedienst aufzubauen. Ne? Also mit eigener Entwicklungsabteilung, mit eigenen Techies, die dann eigene Software bauen, um dann eben die Prozesse noch besser zu machen. Ja, und das hat jetzt am Ende leider nicht geklappt.
83 Verträge, mehr oder minder auch Standorte dann, die mit 7 Clustern, die wir so identifiziert haben, dann in die Insolvenz gegangen sind und Paukenschlag da. Pflegewerk hat einen Großteil der Standorte übernommen, ist damit, ich habe die Zahlen hier auf der Folie, allein im Bereich der Pflegedienste, in der Kapazität haben sich fast verdoppelt. Und das ist Wahnsinn, was das für eine Übernahme war. Das waren hauptsächlich die Standorte in Brandenburg und Berlin. Also haben sich da in einem Cluster verstärkt. Das ist auch eine Strategie, die viele Betreiber verfolgen, in den Clustern wachsen. Das ist bei Kenby ist es ein etwas größeres Cluster gewesen. Da waren auch andere Standorte dabei. Und das führt natürlich zu Herausforderungen im Management. Und von den anderen Standorten haben wir noch nicht so viel gehört, aber das war, wie gesagt, ein großer Coup. Pflegewerk, Familie Giannakopoulos oben an der Management. Glückwunsch zu dem Deal. Damit sehr, sehr viele Plätze gerettet, Mitarbeiter, Arbeitsplätze gerettet und natürlich die Patientenversorgung weiter gewährleistet. Ganz, ganz toll. Und die Pflege ist kein einfacher Markt, das sehen wir. Das ist Christoph, die Geschichten kann man in dem Podcast verfolgen. Er hat eigene Gesetzmäßigkeiten, er ist vielleicht nicht ganz so schnell immer wie andere Märkte, dafür ist er sehr beständig. Das hatten wir die letzten Jahre und jetzt haben wir natürlich anderthalb Jahre ein bisschen Sturm gehabt. Das merken wir und vielleicht dann etwas, um das einzuordnen. Bei den Insolvenzen sind wir ungefähr auf Vorjahresniveau. Das sind gute Nachrichten, das heißt, es steigt nicht. Was wir aber sehen, und das ist vielleicht nochmal die Unterscheidung, eine Insolvenz heißt ja nicht, dass jetzt die Kapazitäten weg sind oder die Arbeitsplätze verloren gegangen sind, sondern die Schließung ist das, was uns dann bedrückt. Und da sehen wir aktuell hauptsächlich Schließungen im Bereich der ambulanten Pflegedienste. Das ist sehr, sehr stark gewesen.
War das nicht schon immer so tatsächlich, dass eigentlich historisch gesehen ambulante Pflege ein bisschen fluktuierter war als die stationäre Pflege?
Definitiv. Ambulante Pflegedienste, die Hürden für die Gründung eines ambulanten Pflegedienstes wurden ja hochgesetzt. Ne? Da teilweise brauche ich 5 Fachkräfte, bevor ich überhaupt loslegen kann. Das war früher noch einfacher. Das heißt, das war wirklich sehr, sehr fluide, volatil. Das ist mittlerweile ein bisschen anders, aber die Zahl der Schließungen in der ambulanten Pflege ist schon stark hochgegangen. Also wir hatten jetzt im Mai haben wir über 90 Schließungen gesehen. Das ist doch über dem Schnitt, wobei wir immer noch mehr Gründungen haben, als wir Schließungen haben. Ganz leichtes Plus. Das ist immer noch ein gutes Zeichen. Ist ja auch ein Stück weit eine Bereinigung. Das klingt immer sehr hart, wenn man das aus der wirtschaftlichen Brille dann so bespricht. Auch Startups pleite gehen, das gehört auch zum Business dazu. Das ist so ein bisschen mit eingepreist. Ne? Dass die Investoren wissen das und auch die Unternehmen wissen das, dass man, dass nicht alle dann 10 Jahre alt werden oder noch älter. Das ist leider so. Und dass die Anforderungen an das Management sind heute sehr, sehr hoch. Nicht alle können was dafür, dass sie natürlich in die Insolvenz geraten oder schließen müssen. Und es gibt auch aktive Mechanismen, wo größere Betreiber sagen, diesen Standort kann ich nicht mehr betreiben, so werde ich das nicht machen und schließen dann einzelne Standorte. Das ist dann auch konsequent. Und wenn wir dann wollen, dass dort wieder betrieben wird, dann müssen wir vielleicht auch andere Lösungen finden. Ne? Das versuchen wir ja politisch, dass wir vielleicht zum Beispiel, dass Hausärzte in ländlichen Regionen kriegen zum Beispiel ein höheres Budget als in der Stadt. So, weil das einfach in einer ländlichen Region schwieriger ist zu organisieren. So, und auch da gibt es ja Bewegungen von unserer Seite aus, dass man so ein bisschen wieder diese Gemeindeschwester-Logik von früher hat, Pflegekompetenzgesetz, mehr Kompetenzen in die Pflege, und von daher müssen wir uns da dann auch die Karten legen und sagen, wie wollen wir in der Fläche die Versorgung gewährleisten. Und genau, da gibt es, glaube ich, eine Reihe von Bewegungen, und der Markt ist, ich würde sagen, kein ruhiger Markt. Ich bin ja nur auch fast 20 Jahre hier. Es war immer Bewegung, aber es ist noch durchaus stürmisch. Ich glaube, dass wir alles an Deck geholt haben und dass die Leute wieder segeln und das Ruder im Griff haben, im größten Teil. Und von daher sieht das besser aus als noch vor einem Jahr.
Mhm. Und dazu zählen ja auch die eine oder andere Neugründung.
Genau. Wir haben Oxylis, der Name, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, haben wir zwei neue Standorte, die gegründet wurden. Oxylis, der Konrad Bengler, mit dem hatten wir auch vor kurzem ein Interview, wächst relativ stark, war bei Corion früher, hat auch die ambulanten Pflegedienste von Corion übernommen, sieht auch strategisch betreutes Wohnen und andere Angebotsformen für sich auf der Agenda. Gute Struktur, konnte neu gründen, hat viel Erfahrung, und fand ich auch interessant, hat uns ein bisschen erzählt, was er so für den zukunftsfähigen Pflegedienst hält, arbeitet mit CareMates, arbeitet mit Pflegecampus, mit Snap Oragon als Softwarelösung, und das finde ich ganz interessant, dass das bei allen klar ist, ne? Also dass man heute in Clustern denkt, dass man die Angebotsbreite schaffen muss, damit man Synergien zwischen Tagespflege, betreuten Wohnen und ambulanten Pflegediensten bekommt. Er wird nicht stationär sich aufbauen, und natürlich, dass Software und Prozesse ein Riesenthema ist.
Ja, und das Schöne ist ja, dass auch immer mehr Betreiber mehr Wert auf Technologie legen und da auch mehr Druck auf die bestehenden Technologiefirmen, also vor allem die Pflegedoku-Anbieter, ausüben. Das merken wir als Startup zum Beispiel. Immer mehr Schnittstellen dafür sprießen aus dem Boden. Das war vor 3-4 Jahren noch fast undenkbar. Also Connex Vivendi, die sind da ihren Weg gegangen, relativ weit, die sind halt relativ schnell mit einer offenen Schnittstelle an den Markt gegangen, wo ich auch weiß, dass es viele nutzen von meinen lieben Startup-Kollegen. Ja, und da kann man sich, glaube ich, drüber freuen. Das ist eine sehr positive Entwicklung. Andere positive Entwicklungen im Startup-Bereich spielen sich zum Beispiel auch bei Care for Innovation ab. Also ich bin da ja auch Mitglied in dem Verein. Man muss da vielleicht kurz erklären, was ist Care for Innovation? Das ist im Prinzip ein Zusammenschluss von Pflegestartups, jetzt mal ganz grob. Also das sind mittlerweile über 100, die sich da eben vor allem im deutschsprachigen Raum, muss man dazu sagen, zusammengeschlossen haben. Und der Verein schaut natürlich auch, Judith Ebel ist halt Vorstandsvorsitzende, wie kann man das Ganze weiterentwickeln? Und was ich ganz sinnvoll fand jetzt war, dass man ein sogenanntes Expert Sounding Board eingerichtet hat. Das ist erstmal ein bisschen sperriger Name. Im Prinzip heißt nicht anderes, als dass man gesagt hat, man bringt jetzt Startups, weil es gibt immer genug Techies, die dann eben irgendwelche Probleme erfinden, die es in der pflegerischen Praxis vielleicht gar nicht gibt, zusammen mit der Praxis. Also man sagt, hey, man hat hier zum Beispiel die Eva Lettenmeier, die ja selbst jahrelang in der Pflege unterwegs war, jetzt aktuell bei Contech ist, mit der ich auch den anderen Podcast zusammen betreibe. Unter anderem dann auch der Christian Potthoff von der Diakonie Michaelshofen auch mit dabei, und die challengen im Prinzip dann Pflegestartups und geben denen ein paar gut gemeinte Rate mit auf den Weg, würde ich sagen.
Genau, und eine weitere gute Nachricht ist, Medifox ist jetzt Care for Innovation eingetreten. Glaube ich, ein wichtiges Signal, weil mit 50% Marktanteil, was man so vermutet, ist Medifox natürlich ein wichtiger Marktteilnehmer, der, wenn er die Schnittstellen offenlegt oder die Zusammenarbeit fördert mit Startups, natürlich maßgeblich für den Erfolg auch steht, ne? Weil kein Mensch möchte gerne Patienten- und Mitarbeiterdaten doppelt pflegen, beziehungsweise natürlich gibt es im Unternehmen sehr, sehr viele Datenschätze, die man nutzen kann, um neue Prozesse zu gestalten, um Dinge effizienter zu machen, ob das Spracherkennung ist oder auch E-Learning. Am Ende hängt das alles von den Stammdaten ab, die natürlich die großen ERP-Systeme verwalten.
Mhm. Apropos E-Learning, wir haben ja vorhin von der Kenvi-Insolvenz gesprochen. Jetzt muss man dazu sagen, die Kenvi-Reise ist für Clemens ja noch nicht ganz vorbei. Also, er hat ja die sogenannte Kenvi-Akademie als jetzt Technologie-Player im E-Learning-Bereich tatsächlich dort ausgegründet. Und im Prinzip, ja, worum geht's dann bei der Kenvi-Akademie? Eigentlich um Weiterbildung, Pflichtfortbildung und Co.
Genau, das Thema kennen wir sehr gut, ob das Supernurse ist oder Pflegecampus, SmartAware, es gibt sehr viele Anbieter im Markt, Riesenwachstum, was das E-Learning erfahren hat. Natürlich in Corona wollen wir uns alle nicht zurückdenken, aber war klar, dass Präsenzschulungen eben nicht möglich waren. Es gab einen Riesenschub und ich würde sagen, dass 70% des Marktes sich mit E-Learning schon auseinandersetzt, mindestens. Es gibt bestimmte Events, die natürlich gar nicht online stattfinden werden. Ne? Also Erste-Hilfe-Schulung, dass man mal so den Druck auf eine Person ausüben kann, das sollte man mal einmal geübt haben oder auch einen Katheter legen, das sollte man auch nicht nur online kennen. Aber Riesenmarkt, insofern wünschen wir da Clemens alles Gute, dass er sich da behaupten kann. Wer ihn treffen will, wir haben ihn in Dessau.
Ja, beim Pflege Digital Summit ist er auch wieder mit am Start. Und ja, E-Learning, wie gesagt, generell heißt Peter, weiß es ja, wir hatten auch im Podcast hier schon drüber gesprochen, Pflegecampus hat ja auch dieses oder letztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall einen sehr, sehr ordentlichen Exit hingelegt, also aus Gründersicht. Von daher, spannendes Umfeld. Was gab's noch, so wenn wir gerade eh schon beim Thema Exit sind, was gab's noch für Deals in der Branche?
Genau, Obseo hat die CCC Group aus der Insolvenz übernommen, relativ großer Betreiber, 103 Intensivversorgungen war mein letzter Stand, relativ schnell gewachsen, war ein sogenanntes Buy-and-Build, wie das die Branche so bezeichnet. Und damit Obseo sehr aktiv im Markt, muss man sagen, Intensivpflege im Moment sehr, 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 sehr stark in der Konsolidierung. Und wir haben letztens eine Statistik gemacht für den KAI, den Kongress außerklinische Intensivpflege, den Rechtstag, da war ich in Berlin und dann habe ich mir die Zahlen angeguckt und wir haben 60% Marktanteil bei den Top 10 Intensivpflegebetreibern im Bereich der WGs. Das ist schon relativ viel. Also als wir angefangen haben in der Intensivpflege, das war 2012 zu arbeiten, da war der Markt so intransparent. Ich weiß nicht, ob sich noch einige erinnern, da gab es noch eine Daten-CD von Vincent. Das wurde dann in die Datenbanken überführt damals. Und Intensivpflege war eins unserer ersten Bereiche, wo wir stark in den Daten waren. Weil das war so eine Nische, da hat sich keiner richtig drum gekümmert. Die ist dann sehr, sehr groß geworden. Heute Obseo, Deutsche Fachpflegegruppe, Bonitas, sehr, sehr große Unternehmen. Bonitas gehört ja zu DFG. Richtige Dickschiffe geworden und machen auch sehr, sehr viel mittlerweile mit Daten. Also ich habe den Sören Hammermüller gesprochen, die sehr stark versuchen, diese Mythen, die auch teilweise da sind, auch aufzuklären und zu versachlichen. Das ist immer das Problem. Wir müssen Dinge ja versachlichen und über Statistik kommen. Wenn wir die Statistiken nicht haben und oft haben wir sie nicht, dann reden wir über ein Gefühl oder Beispiele aus dem Alltag, die ich mal erlebt habe, aber das ist dann vielleicht nicht das große Ganze. Und da fangen die Betreiber an, auch Daten zu analysieren, auszutauschen, natürlich alles DSGVO-konform, um zu verstehen, was passiert denn da draußen bei der Entlassung, bei der Übung in die Intensivpflege.
Beispiel. Ja. Ja, und dann ansonsten hätte ich gesagt, wir nähern uns dem Ende der Folge. Ein bisschen was noch zum...
Eine Sache würde ich gerne noch erwähnen, was mir ein persönliches Anliegen ist. Und zwar Ambulantis hat verkauft. Und zwar an die GIMF. GIMF ist ein Investor, der einen Standort in München hat, in Deutschland, der eigentlich aus Belgien kommt und börsennotiert ist. Und Ambulantis ist ein betreutes Wohnbetreiber. Und das finde ich extrem interessant, weil ein internationaler Investor mit deutscher Basis, wenn man so möchte, hat im Bereich der Pflege, im betreuten Wohnen, wieder investiert. Und das finde ich ein positives Signal, weil wir wollen ja immer auch gerne zeigen, was passiert eigentlich Gutes. Und es ist nicht so einfach. Betreutes Wohnen ist eine Spezialdisziplin. Es ist irgendwie ein Gebäude, es ist aber auch ein ambulanter Pflegedienst. Irgendwie dürfen die Leute alle selber entscheiden, aber am Ende will man doch Dinge organisieren. Von daher nicht ganz einfach. Wir haben da auch ein bisschen unsere Finger im Spiel gehabt seitens der Daten und ich bin sehr froh, dass das funktioniert hat, weil sie werden wieder wachsen, sie werden in Greenfield investieren, sie werden bauen und auch das merken wir, es geht so zaghaft wieder nach vorne. Also was wir an Standortanalysen sehen und an Marktentwicklungen, an Marktanalysen, es geht zaghaft nach vorne und das da hauptsächlich im Bereich des betreuten Wohnen, muss man sagen.
Ja. Naja, der Kollege Richard von Ambulantis war tatsächlich, ich habe gerade mal geguckt, Ende 2023 bei mir im Podcast noch. Also Glückwunsch auch an der Stelle.
Ja, tolle Entwicklung. Haben auch Standorte in Schwerin, meine Heimatstadt, sogar sehr tolle Standorte am See. Also wäre wirklich empfehlenswert, sich das auch mal anzugucken.
Ja, absolut. Dann noch ein paar Infos in eigener Sache zum Pflegedigital Summit. Der findet ja am 10. und 11. Dezember in der schönen Stadt Dessau statt, also im Bauhaus am Fachtag, also am 11. und am 10. gibt's ja wieder das exklusive Networking Dinner, das letztes Jahr sehr, sehr gut ankam, mit neuer Location, dieses Mal, Überraschung, im Anhaltischen Theater, im Keller des Anhaltischen Theaters, weil wir aus der Location bei Tobi sind wir ein bisschen rausgewachsen dieses Jahr, das muss man auch dazu sagen. Ich freue mich auch sehr, dass die Tickets auf so großen Andrang stoßen. Ansonsten, was gibt's da fachlich noch zu sagen? Also ich habe den Dr. Markus Horneber von Agaplesien tatsächlich gewinnen können für eine Session. Also er gibt da mal so Einblicke. Also Agaplesien, einer der größten Betreiber Deutschlands, muss man sagen, nicht nur bei Pflegeeinrichtungen, sondern vor allem auch im Klinikbereich, gibt mal Einblicke in deren IT- und Digitalisierungsstrategie. Wie priorisiert man, wie bringt man das Ganze dann ins Feld? Diana Heinrichs, Gründerin von Lindera, auch einer mittlerweile doch in der Pflege sehr bekannten Tech-Company, berichtet von der Ablehnung ihres DIPA-Antrags, plaudert da ein bisschen aus dem Nähkästchen, also was ist da passiert im Rahmen unserer Fuck-Up-Night, also am Tag des Networking-Dinners gibt es da quasi Geschichten vom Scheitern und wie man danach weitermacht, weil Lindera ist ja daran logischerweise nicht insgesamt gescheitert, sondern das hat halt nicht geklappt und ansonsten ist ja doch eine recht erfolgreiche Firma und eigentlich so viel dazu, ne?
Genau, und wir haben uns entschieden, dieses Jahr die Bühne für die Top 40 auch nach Dessau zu bringen. Das gab es noch nie. Wir haben die Top 40 ausgezeichnet jedes Jahr. Das war eher eine digitale Variante. Haben das gefeiert natürlich, haben auch die Pokale versandt. Und wir laden dieses Jahr alle Kandidaten der Top 40 nach Dessau ein. Gibt's auch einen kleinen Rabatt, weil wir konnten die Vibu-Gruppe dafür gewinnen, uns zu sponsern für den Abend. Und die Top 40 ist mir ein persönliches Anliegen. Das haben wir natürlich ein bisschen abgekupfert von den berühmten Top 40 Under 40. Aber ich glaube, dass die Pflege braucht solche Formate, um sich auch ein bisschen zu feiern. Und wir haben dieses Jahr das erste Mal, das habe ich Christoph auch in der Vorbesprechung erzählt, so viele Anmeldungen, dass wir uns wirklich entscheiden müssen, wen nehmen wir. Wir nehmen immer nur eine Person pro Unternehmen. Und wir haben dieses Jahr fast 100 Vorschläge bekommen. Das ist das allererste Mal, dass wir so weit gehen. Und wir haben auch noch ein, zwei Überraschungen dafür vorbereitet. Und was mich stolz macht, wir haben es ausgezählt, wie viele Pflegeplätze haben wir eigentlich bei uns auf dem Summit? Wir haben 80.000 Pflegeplätze, also 10% vom Markt bei uns auf dem Summit.
Das ist so eine coole Statistik. Ich habe mich sehr gefreut, als du das rausgesucht hast.
Mega cool. Und natürlich feilen wir an dem Format und wir wollen das ganz toll machen. Dessau mit dem Bauhaus hat Tradition, es ist eine coole Location, es sind coole Leute. Wir wollen die Top 40 unter 40 dahin haben. Das sind die Entscheider von morgen und die auch heute schon viele relevante Entscheidungen treffen. Wir wollen Leute da haben, die sich für Technologie interessieren, die sich für neue Prozesse interessieren. Wir haben coole Referenten und wir wollen da auch die Branche etwas feiern. Und das ist uns ein persönliches Anliegen. Dieses Jahr im Dezember, wahrscheinlich nächstes Jahr wieder ein bisschen früher, weil das Bauhaus 100 Jahre wird. Wir sind da, wenn das Bauhaus 100 Jahre alt ist. Ja. Also besser kann es eigentlich nicht sein.
Ja, korrekt. Und deswegen war aber kein Platz mehr frei für Termine Amazon am 10. und 11. Dezember. Ne? Da musste ich auch schon viele Türklinken putzen, dass wir das überhaupt machen können.
Ja, und dann noch mit dem Theater und mit Tobi. Also Tobi, bitte, das müsst ihr erleben. Wenn ihr ein Ticket habt, auf jeden Fall am Vorabend da sein, nicht skippen. Alle, die da waren, sind ganz beseelt am nächsten Morgen in die Veranstaltung gekommen und wir hatten ein super Gefühl füreinander schon, weil wir so tolle Gespräche hatten. Tobi hat das mega gut gemacht. Er ist ein Entertainment und ein Spitzenkoch. Wirklich extrem, extrem gut.
Tja. Dann, Peter, ganz lieben Dank für deine Zeit. Danke für das spannende Quartalsupdate und wir sehen uns öfter wieder natürlich. Wir sind ja konstant im Austausch, aber im Podcast sehen wir dich dann in 3 Monaten wieder.
Oder vielen Dank. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, war informativ und bis ganz bald.
Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.